Sportfrei zu einer neuen Folge vom Spomind Podcast. Wir haben den ehemaligen DDR-Ausdauer-Dreikampfmeister zu Gast. Sein Name? Andreas Klaus. Ausdauer-Dreikampf ist heute nichts anderes als Triathlon. Andreas oder auch Andi genannt war prägende Figur nicht nur in der Region Leipzig, sondern sogar DDR-weit und hat auch Aufmerksamkeit in den alten Bundesländern durch seine Leistung erzielt. 1986, in meinem Geburtsjahr, hatte Andi begonnen mit Triathlon und seine Karriere dauerte bis ins Jahr 2004. Wir haben ein spannendes Gespräch rund um die Nachwendezeit und zwei unterschiedliche Systeme geführt. Dabei sind seine Erfahrungen und seine Einstellung zum Sport und zum Leben besonders spannend, wie ich finde. Wir sprechen außerdem über seine zweite Karriere als Sprecher bei Sportveranstaltungen, im Speziellen halt auch vor allen Dingen Triathlon-Veranstaltungen und wie er dazu gekommen ist. Freut euch, liebe Hörer, auf eine spannende Folge eines Triathlon-Urgesteins, nicht nur hier in Leipzig, und noch ein paar witzige Anekdoten von Andreas Andi Klaus. Außerdem, liebe Hörer, bitten wir die paar WLAN-Wackler zu entschuldigen, die sich leider auch nicht bearbeiten ließen.
Stärke beginnt im Kopf. Dein Persönlichkeitspodcast von Spomind mit Phil Hoffmann. Inspirierende Perspektiven, nützliche Tools und praktische Übungen von Sportlern für Sportler. Alles, um erfolgreicher zu trainieren, achtsamer und effektiver zu coachen. Wir glauben an die Magie des Sports, Persönlichkeiten zu formen.
Ja, wir sind heute wieder bei einer neuen Podcast-Folge, Interview-Folge vom Spomind Podcast. Ich möchte quasi meine Anekdote zum Triathlon mal zum Besten geben. Und zwar habe ich 2018 einmal unter Freunden einen kleinen Triathlon mitgemacht. Also es war wirklich so ein Supersprint-Triathlon, weil wir damals in der Zeit, tatsächlich passt es auch sehr, sehr gut zum Thema, zu dem ich gleich nochmal komme, weil wir in der Zeit 2018 so ein bisschen gesucht haben, wie wir unsere sportliche, ich nenne es jetzt mal Karriere, auch wenn es vielleicht nicht so eine Karriere war, wie wir die irgendwie neu besetzen. Und Freunde, ja, erst hat man Marathon, sind wir erst Marathon gelaufen und später sind wir dann tatsächlich auch, also ein halbes Jahr später nach dem Halbmarathon, war die Idee, lass uns doch mal alle gemeinsam in Triathlon machen. Und wir haben uns in Zwickau angemeldet zu einer Kurzdistanz. Und was soll ich sagen? Also ich habe unsere internen Challenge habe ich gewonnen, weil ich einmal richtig abgebogen bin statt falsch. Also ich war nicht der Schnellste, aber ich war der Schnellste auf jeden Fall, der die Karte lesen konnte sozusagen. Und im Nachgang hat sich herausgestellt, dass vermutlich auch mein Gesprächspartner den Triathlon in Zwickau, es war quasi auch die Sachsenmeisterschaft, mit moderiert hat.
Genau.
Genau. Andreas Klaus sitzt mir quasi digital gegenüber, Andi genannt. Erstmal herzlich willkommen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns im Podcast zu sein. Kannst du dich noch dran erinnern an die sensationelle Veranstaltung 2018 in Zwickau, ungefähr im September? Und wenn du dich erinnern kannst, erzähl mal, was ist da vielleicht noch hängen geblieben oder was verbindest du mit Zwickau vielleicht als speziellen Triathlon?
Na, Zwickau ist eigentlich der letzte Triathlon in Sachsen. Und danach gibt's keinen mehr. Das ist quasi Mitte September dann das Ausklingeln der Triathlon-Saison. Und ja, und da starten von klein bis groß, von jung bis alt alle. So, es war auch schon mal so, dass dann das Schwimmen weggelassen wurde oder nach dem Schwimmen erstmal eine Pause gemacht wurde, weil das so kalt war, dass das Umziehen unmöglich war. Ich weiß gar nicht, was 2018 für Wetter war.
Es war doch sehr, sehr gut, ja. Das kann ich nur sagen, ja.
Auf jeden Fall ist es Schwimmen, was ja nicht immer üblich ist in der Schwimmhalle und dann Radfahren und Laufen draußen. Und es ist ein sehr schöner Wettkampf und ein Wettkampf von Athleten für Athleten und sehr guter Wettkampf für Einsteiger, weil es da ja noch Unterdistanzen gibt, auch unterhalb vom Fitness-Triathlon. Was es zu meiner Zeit früher gar nicht gab. Also da gab es bloß einen Wettkampf, Start, Ziel, entweder bist du angekommen oder du bist verendet.
Ja. Früher hieß es ja zu deiner Zeit, hieß ja Triathlon, war ja Triathlon, also früher zu deiner Zeit, muss man vielleicht auch nochmal sagen, du bist grundsätzlich zu DDR-Zeiten dem Sportart irgendwie verbunden gekommen. Das kannst du gerne auch jetzt gleich nochmal erzählen, wie es gekommen ist. Aber ich wollte dazu ehrlicherweise erstmal sagen und reinmoderieren, dass du, also zu DDR-Zeiten hieß es, hilf mir ganz kurz, Ausdauer-Dreikampf, richtig?
Ausdauer-Dreikampf.
A3K,
genau. Das war deshalb, weil der Begriff Triathlon wurde verboten von der Partei und Staatsführung, weil Triathlon kam aus dem Westen. Es war genauso wie Aerobic. Aerobic war zu der Zeit verboten. Und das hieß dann Popgymnastik.
Das heißt,
wir hießen dann A3K, das hieß Ausdauer-Dreikampf. So, damit war das dann genehmigt von den politischen Institutionen und wir konnten quasi dann einen Wettkampf machen draus.
Ja, und Andi, hilf mir mal, das war so meine erste Frage. Zu DDR-Zeiten war es super unpopulär, weil es halt nicht olympisch war. Das heißt, es wurde systempolitisch nicht unbedingt mit Relevanz beseelt. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Du kommst aus dem Schwimmen, so viel habe ich schon für mich so ein bisschen recherchiert, aber wie kommt man?
Ja, ich war früher mit Uwe Ambler auf der Sportschule.
Ja.
Wir waren beim SCDFK Leipzig. Wir waren in einer Schwimmgruppe. Und wir waren auf der Kinder-Jugendsportschule. Und der Uwe wurde dann von seinem Vater Klaus Ambler enteignet, sag ich mal. Der wurde dann zum Radsport geschickt. Und mich haben sie dann in der 8. Klasse, weil ich zu klein und zu schmächtig war, ausdelegiert.
Aus dem Schwimmen sozusagen rausdelegiert. Ne?
Aus dem Schwimmen rausdelegiert. Ja. Und dann bin ich halt, weil ich nicht abtrainieren wollte, bin ich dann zum Wasserball gegangen. Und Wasserball war aber auch nicht gefördert, aber es gab in Leipzig eine sehr gute Wasserballmannschaft, die immer DDR-Meister war. Und mit dieser Mannschaft bin ich dann auch DDR-Meister geworden. Zwei oder dreimal.
Und wie ist dann dein Weg vom Wasserball zum Triathlon oder beziehungsweise zum Ausdauer-Dreikampf und damit auch zum Laufen und Radsport?
Ja, da gab es ja dann immer Hawaii gab es dann immer und der Hauptmythos waren immer Dave Scott gegen Mark Allen. Das waren die zwei Großen vom Triathlon auf Hawaii. Das sind ja die wenigsten. Und Dave Scott hat, glaube ich, auch 5-6 Mal Hawaii gewonnen und Mark Eld auch. Und da habe ich gedacht, wenn der das kann, kann ich das auch. Und dann habe ich irgendwann Lust empfunden und bin mal, weil ich eine Freundin hatte, am Helenesee in Frankfurt, bin ich mal, die hatte ich im Studium kennengelernt, bin ich halt dann mit nach Frankfurt oder nach Helenesee gefahren und habe dort an dem Helenesee Triathlon dran teilgenommen. Das Problem war nur, ich hatte kein Fahrrad. So. Und da haben sie mir 2 Tage vorher eins aus dem Dorf geholt. Irgendein Fahrrad mit Normallenker, Dreigangschaltung. Und mit dem habe ich dann dort meinen ersten olympischen Triathlon bestritten. Ja, und das war der größte Reinfall meines Lebens.
Und gleichzeitig bist du danach wieder gestartet und,
Nein. Also, wie gesagt, ich bin dort als Erster aus dem Wasser, als 40. vom Rad und als 60. ins Ziel gekommen. Und das Ganze wurde halt irgendwie dann für mich der Albtraum.
Nachvollziehbar, ne? Also als Sportler mit einem gewissen Ehrgeiz, das wünscht man auch niemanden, sagen wir es mal so.
Nein, ich habe auch damals 1000 Fehler gemacht beim Triathlon, die bloß ein Laie machen kann. Ich habe mich zum Beispiel nach dem Schwimmen abgetrocknet, habe mich umgezogen, habe Radhandschuhe angezogen. Da haben die immer geklatscht und ich dachte immer, die meinen mich. Dabei waren das die anderen schon, die im Wechselgarten an mir vorbeigegangen sind beim Wechseln. Ja. Und ich habe auch ein was gemerkt, dass der zweite Wechsel schlimmer ist wie der erste Wechsel. Also der Wechsel vom Rad zum Lauf ist schlimmer wie der Wechsel vom vom Schwimmen zum Radfahren.
Das habe ich auch mitbekommen. Das habe ich auch mitbekommen in meiner eigenen Erfahrung. Also schlimmer nicht, weil man sich jetzt hier ausziehen, umziehen etc. muss, aber von der Belastung her extrem schlimm, ne? Das meinst du?
Genau, denn mir sind die Knie eingebrochen und ich brauchte 1-2 Kilometer, um mich erstmal vom Radfahren zum Laufen wieder mit der neuen Methodik dann zu beschäftigen oder dass der Körper überhaupt wieder laufen konnte. Weil ich hatte solche Oberschenkelkrämpfe, die musste ich erstmal irgendwie wegkriegen. Auf jeden Fall war es, also eigentlich hinten raus, die schlimmste Erfahrung in meinem Leben. Mhm. So, und was war am Ende das Resultat? Ich starte nächstes Jahr wieder dort, aber das passiert ja nicht nur ein zweites Mal. Mhm. Und da habe ich schon angefangen, nach dem Wettkampf sofort alles zu organisieren, was ich damals hatte. Ich hatte ja keinen Trainer, keine Institutionen, die mir helfen, sondern ich bin, sag mal, Umwege gegangen. Ich bin zu den Fahrradfahrern gegangen in Leipzig, ich bin zu den Läufern gegangen und habe mich dort kundig gemacht, habe mir Fahrrad besorgt, was zu Ostzeiten schwierig war, und habe dann versucht, irgendwie die drei Sachen dann zusammenzuknüpfen und stand dann ein Jahr später wieder beim Helene-See-Triathlon am Start.
Und siehe da, erzähl, was ist rausgekommen?
Dann bin dort DDR-Meister geworden.
Ich habe es tatsächlich schon gelesen, deswegen, ja. Es war sehr, sehr spannend, sehr schöne Geschichte. Wir haben ja...
Es ist auch... Vor allem, da gibt es noch eine Geschichte, die unabhängig davon ist. Ich hatte da noch dort einen Spanier kennengelernt am Helene-See, eine Stunde vor Wettkampf. Und der hat mich angeguckt, was ich für Klamotten anhabe. Und ich hatte eine Baumwoll-Turnhemd an und eine Radhose. Mhm. Und da hat er gelacht, hat gesagt, so kannst du nicht starten. Und da hat er auf einmal gesagt zu mir, ich habe für dich noch einen Triathlon-Einteiler.
Mhm. Okay.
Ich sag, was ist denn das? Hat er mir den Einteiler gezeigt. Es war ein ganz enger, schwarz-rot-goldener, spanischer Triathlon-Einteiler. Mhm. Und den hat er mir geschenkt.
Und damit?
Und da habe ich den angezogen. Und auf einmal wusste ich gar nicht mehr, wo ich die Startnummer festmachen sollte. Weil ich konnte keine Sicherheitsnadel da reinstecken, weil der kaputt gegangen. Mhm. Und da bin ich unten an den See gegangen, da war ein Angler und der hat mir Angelsehne gegeben. Und an die Angelsehne habe ich dann meine Startnummer befestigt. So, und kurz oder lang, ich habe diesen einen Teiler angezogen, bin damit geschwommen, Rad gefahren und gelaufen und habe das Ding dann dort gerissen.
Sehr gut. Ist auf jeden Fall.
Der hat mir noch ein Buch von sich gegeben, der war noch so Schriftsteller auch, der ist hier Ballesteros, und der hat mir dann noch mit eigener Signatur das Buch noch und war total stolz auf mich.
Mhm, schön.
Das sind so Geschichten, die gibt's eben nur einmal im Leben.
Ja.
Weißt du? Und dadurch bin ich dann dort erstmal in die Situation gekommen, einen Wettkampf zu gewinnen. Vor einem Jahr war ich dort. Da hatte mich niemand am Strand gegrüßt. Mhm. Und nach dem Wettkampf, brauchst du dann vor lauter Händeschütteln gar nicht mehr aufhören. Mhm.
Das ist auf jeden Fall eine unfassbar schöne Geschichte, die auch irgendwie nur im Sport geschrieben wird. Und ich freue mich, also ich höre da mal super gerne zu, weil das auch so ein bisschen den Charakter von früher widerspiegelt. Ne? Das ist, klar, es ging auch schon ums Gewinnen, aber wie du das so schön erzählst, so die Dinge zu improvisieren, das gibt's ja heute alles gar nicht mehr. Ne? Das ist ja eigentlich schon hochprofessionell. Und gleichzeitig habe ich dann auch gelesen, Andi, dass du das doch recht professionell gemacht hast. Würdest du, also professionell, zumindest intensiv, und dass du auch ein bisschen was gewonnen hast, würdest du sagen, du hattest eine Triathlon-Karriere in dem Sinne? Also DDR-Meister wird man ja auch nicht nur, wenn man, nur mit Glück, sage ich jetzt mal so. Ne? Da gehört ja auch ein bisschen Talent, Können, Vorbereitung etc. dazu.
Ja, ich habe immer schon gedacht, du kannst ja schwimmen, du kannst ein bisschen Radfahren, Laufen, ja, das hast du als Schwimmer kaum gemacht, aber ich hatte auf jeden Fall eine Karriere, jedenfalls von 87 bis 2004. Also, das war ja dann noch eine lange Zeit. Ich meine, das sind dann ja fast knapp 20 Jahre und ja, die wussten dann immer schon, wenn ich am Start stehe, was da irgendwo abgeht. Also, ich meine, wir hatten ja auch große Konkurrenten zu DDR-Zeiten, nicht nur aus Leipzig, wie Jens Mahler, sondern auch noch aus anderen Städten der DDR. Und ja, da warst du dann am Ende schon eine Hausnummer. Und ich bin ja von Binz bis hier Immelborn, also ist ganz unten im Süden, überall lang gekommen. Und ja, aber zu Ostzeit bist du ja nicht nach dem Westen gekommen.
Nee, aber
also bin ich nach dem...
Deine Karriere war ja hauptsächlich dann trotzdem auch in den 90ern. Ne? Also da konntest du ja quasi auch schon...
Naja, da war ich aber, nee, 90er war ich ja fast schon vorbei, aber da hatte ich immer noch meine höchste Form und konnte in den 90er Jahren halt, das war ja das Glück, dass dann irgendwie eine Reisefreiheit war und dann auf einmal ja, habe ich mich halt dann qualifiziert vor der Europameisterschaft und nach der EM, das war der Quali für die Weltmeisterschaft. So, das war alles im selben Jahr. Und die war dummerweise auch noch in Orlando, Florida. Also der olympische Triathlon oder der Kurztriathlon war dann in Orlando, USA.
Und du warst dort?
So. Ja, aber ich wusste ja nicht als Ossi, wie ich da hinkomme mit der Straßenbahn oder keine Ahnung, mit der Sackkarre, keine Ahnung. Ich hatte null. Du hast als Ossi gar nicht solche Entfernung auf der Uhr gehabt. Also bin ich nach West-Berlin gefahren. Von dort bin ich nach Frankfurt-Main geflogen. Dort habe ich an der westdeutschen Nationalmannschaft mich empfangen. Das musst du mal vorstellen. Die westdeutsche Nationalmannschaft hat mich in Frankfurt-Main empfangen. Wir sind zusammen nach Miami geflogen und von Miami hoch nach Orlando.
Also was?
War so abgemacht mit dem ostdeutschen Verband und mit dem westdeutschen, weil die ja wussten auch, wer ich bin.
Ja.
Und da haben mich dann die Westdeutschen mit einigen guten Funktionären auch aus Westdeutschland, die mich unterstützt haben, mich mitgenommen zur WM. Das hätte ich alleine gar nicht geschafft.
Welches Jahr war das? Welches Jahr war das?
90, auch alles
90. 90 alles noch, okay, alles klar.
Alles 90, das war alles 90 und die WM war 90 und die EM auch und ja, und es hat eben ein paar große Westdeutsche, die wollten mich ja schon eher in ihre westdeutschen Vereine haben. Der Veranstalter vom Ironman in Roth, Herr Kündelt wollte mich schon nach Roth haben, in seinen Sportverein, habe ich abgelehnt. Der Herr, ja, der jetzige Präsident ist hier, der Deutschen Triathlon-Union, der Martin Engelhardt, wollten mich schon haben drüben, habe ich auch abgelehnt.
Warum hast du es abgelehnt, genau?
Na, weil ich Leipziger bin.
Okay.
Ich bin hier groß geworden, habe meine Familie hier, ich wollte nicht in den Westen rüber.
Und gleichzeitig war es auch nie eine Option, dich dort zu fördern. Ich meine, an sich, an der DAFK oder generell, so das Leipziger Umfeld war ja schon.
Nein, das gab es ja nicht. Es gab ja nicht einen Triathlon-Verein. Es gab ja nichts. Ich war ja autodidakt, ich war ja quasi, die Vereine sind ja erst danach entstanden.
Okay.
Quasi, ich habe ja damals hier Vereine mit aufgebaut bei der HSG DAFK von der Hochschule. Mit Hans-Jörg Lange und mit anderen Leuten noch hier. Und wir waren auch das erste Profiteam in Leipzig mit den Triathlon Allrounders. Unser Sponsor war ein Goldschmied aus Leipzig. Wir haben ja damals schon Sachen gemacht, die es vereinsmäßig sonst früher gar nicht gab. Ja, und ich war der Hauptvogel quasi in der Sponsorei und habe noch 5-6 Leute mit ernährt. So, die dann mit dem Team waren. Mein Bruder war mit dabei und Jens Mahler und wie die alle hießen damals. Und wir hatten auch einen großen Sponsor, der hatte damals auch einen Radsporter der DDR mit unterstützt hier. Das war der Herr Wolfgang Weinert vom Autohaus Walter Hagen. Der hatte mich auch mit auserkoren als super Top-Sportler und damit konnten wir dann den Triathlonsport in Leipzig aufbauen. So, das waren ganz, ganz wahnsinnige Zeiten. Und der hat dann am Ende Jens Lehmann gepowert, ne? Der jetzt immer noch in der Politik ist ganz großes und früher eben Weltmeister war in der vierer Mannschaftsverfolgung und ja, das. Aber ich hatte ja, wie gesagt, ich kam ja von ganz unten, ich hatte ja niemanden. Die anderen hatten ja alle ihre Nationaltrainer, war ja alles DDR-mäßig, staatsmäßig vorgeführt. Ich habe alles mir aus dem Westen abgeguckt am Ende und das, was ich an meinem Sportstudium selber gelernt hatte, an der DFK.
Hast schon dann auch davon gelebt, ne? Das ist das jetzt, was ich so ein bisschen raushöre. Vom Sport?
Ich war Student, ja, und das andere, das war Zubrot halt, ja.
Okay.
So. Ich war auch der erste Deutsche oder Ostdeutsche, der überhaupt irgendeinen Sponsorvertrag hatte mit westdeutschen Firmen.
Ah, ja.
Das war die Firma Essex zum Beispiel oder Volvo. Da war ich der Einzige, der hier da überhaupt hier an solche großen Firmen rankam und die mich dann auch mit unterstützt haben.
Bist du an die rangetreten oder sind die auf dich zugekommen?
Nein, die sind auf mich rangetreten. Ah,
spannend.
Ja. Also, aber das war früher schwerer, weil es gab ja noch kein Handy.
Ja.
Du musst dir überlegen, du musstest entweder zur Telefonzelle rennen oder du musstest die Leute treffen oder es gab ja nur 2-3 Zeitungen. Das war einmal der LVZ, Sächsische Tageblatt und die Wir in Leipzig und dann war Schluss. Auch hier und noch die Junge Welt. Und was es zu DDR-Zeiten gab, das war's Sportecho. Mit Heinz-Florian Oertel. Und der hat sich auch einmal auf mich eingeschossen. Der größte Sportkommentator zu DDR-Zeiten. Der hier, Waldemar hier,
ja,
sein Ziellauf kommentiert, kennst du,
ja,
er nennt hier
einen
Waldemar. Oder
nennen ihre Katharina Kinder Waldemar, ja.
Genau, den Waldemar ist da.
Ja, sehr gut.
Genau. So, und der hat auch mal sich erbarmt, mir mal eine kleine Sache zu schreiben.
Ah ja, also du hast quasi eine Lobpreisung oder wie würdest du dann von ihm bekommen?
Ja. Genau, im Deutschen Sportecho.
Hängt die noch irgendwo bei dir? Oder?
Die hab ich in einem Buch drin noch. Ich habe ja so ein irgendwie gesammelte Werke mal bekommen von einer Ex-Freundin, so dick ist wie die Bibel oder noch schlimmer. Mhm. Da sind alle Zeitungsartikel drin aufgehoben und da war unter anderem auch das mit dabei. Weil ich war mal früher einer, der hat das nur gesammelt und hat das dann in der Turnschuhkiste gesteckt.
Ja, kenne ich, ja.
Ja, und ja.
Okay, die Freundin hat es ja quasi mal aufgearbeitet.
Genau.
Andi, super spannend, ne? Also erstens finde ich, bin ich immer super hellhörig, wenn man so ein bisschen über diese vergangene Zeit so ein bisschen nostalgisch zurückblicken kann und dann auch echt mal echte Stimmen und Geschichten dazu hört. Und zweitens würde ich jetzt trotzdem mal so probieren, ein kleines bisschen den Bogen zu schlagen. Unser Thema ist ja auch so Karriereende, Karriereübergang. Würdest du sagen, dass die Sportkarriere dich irgendwo ein Stück weit auch geprägt hat fürs Leben? Und was hast du denn da vielleicht auch da mitnehmen können aus diesen, gerade auch am Anfang, dass die Geschichte, die du erzählt hast mit dem Helenesee, ist ja auch etwas, was vielleicht einen gewissen Charakter ausdrückt. Ne? Also nicht aufzugeben und irgendwie wieder hinzugehen, sich dem wiederzustellen und dann halt gar sogar zu gewinnen, ist natürlich ein i-Tüpfchen, aber alleine halt den Ehrgeiz zu entwickeln. Ne?
Ja, also Punkt 1 ist erstmal, was ich gelernt habe, man muss Feuer und Flamme für die Sportart sein. Mhm. So, weil ich war früher auch Leistungsschwimmer, aber das habe ich ja nur gemacht, weil es meine Eltern wollten. Mhm. Und wenn du was machst, was deine Eltern wollen, aber du vielleicht nicht ganz so, dann wird es hinten raus schwierig.
Fehlt ein bisschen was, ja.
Du musst also was machen, einen Sport, der dir übel Spaß macht. Das ging dann bei mir los beim Wasserball, obwohl ich völlig ungeeignet war. Ich war zu klein, zu schmächtig, hatte keine Schusskraft, habe Bälle geworfen wie eine Bogenlampe. Die haben mich gehänselt, die haben mich in der Hose festgehalten, die haben mich unter Wasser getitscht, die haben mich gekratzt, die haben mich geboxt. Und da habe ich auf einmal angefangen, das zu lieben. Klingt zwar paradox, aber wenn man gequält wird, kann man manchmal auch eine Liebe dann empfinden, wenn man merkt, man kann auch gegenhalten. Wenn man trainiert richtig. Und das habe ich damals gemacht. Ich bin jeden Tag in den Kraftraum gegangen, habe meine Muskeln aufgebaut, habe mich auch damals noch ein bisschen körperlich weiterentwickelt, wahrscheinlich, weil ich damals noch in der 8. Klasse unterentwickelt war, so scheißegal. Auf jeden Fall war ich dann einer der wichtigsten Spieler in der Wasserballmannschaft von Leipzig. So, und das habe ich selber schon auch im Tierland gemacht eigentlich. Ich habe das geliebt, nur weil ich es immer vorbei gesehen habe. Und da habe ich immer mir gedacht, Mensch, das ist so ein geiler Sport. Ich habe immer Gänsehaut gehabt beim Zugucken. Und da habe ich mir gedacht, du machst das irgendwann auch mal. Und dann habe ich eben durch eine Freundin eben, die in Eisenhüttenstadt am Helenesee gewohnt hat, da hinten, zufällig, wir sind nicht dahin gefahren zum Triathlon, sondern einfach nur in Urlaub.
Der Triathlon war halt dort, wo du warst, so.
Ja, aber wir wussten nicht, dass es Triathlon ist, weil auf der Straße stand in dicken Buchstaben A3K. Mhm. Und damals wusste ich ja noch gar nicht, wie du, was A3K heißt. Dann habe ich gedacht, das sind die Russen im Wald und das ist wieder ein Manöver. Weil dort hinten waren immer die Manövergebiete der russischen Sowjetstreitkräfte. Mhm. Ja, bis mir dann einer sagte, reg dich mal nicht auf, Andi, wir sind die Russen nicht im Wald. Das heißt Ausdauer-Dreikampf. So, und das ist das Triathlon? Ja. Deswegen bin ich dann spontan am nächsten Tag mit dazu gekommen, indem mir von meiner Freundin damals der Vater mir noch ein Fahrrad besorgt hat. Mhm. Einen Tag vorher. Ein Turnrad mit Ochsenkopflenker. Und so bin ich zum Triathlon gekommen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Mhm. Und dann halt die Geschichte und dann wurde es immer professioneller. Dann habe ich mir Fahrradfreunde gesucht in Leipzig, Martin Götze, Peter Rosner, sind ja keine Unbekannten. Und in der Laufszene bin ich jedes Wochenende zum Auensee gerannt oder an der Mühlwiese und bin mit den Läufern jedes Wochenende diese Lauftreffs habe ich damit gemacht, nur um irgendwie mich zu versuchen, dass ich da von meinem Schwimmlaufstil endlich wieder ordentlich laufen konnte. Mhm. Und das ist halt so weit gekommen, dass ich schon immer unter den ersten 10 war im Laufen.
Würdest du sagen, du hast ein Talent für die drei Sportarten irgendwie auch gehabt?
Ja, wahrscheinlich. Sonst hätte ich es ja nicht so weit gebracht. Mhm. Also schwimmen wusste ich, dass ich es konnte. Ich war immer als Erster aus dem Wasser. Und damals gab es ja noch kein Weicheischwimmen. Also da gab es kein Neoprenanzug. Ja, ja. Wir mussten, egal was für Wasser, wurde maximal die Schwimmstrecke gekürzt. Wir haben uns eingerieben mit Wärmecreme und mit irgendwelchen Karpfenschleim und das soll man nicht ausfrieren. Mhm. Ja, also das gab es ja nicht. Wir sind da so ins Wasser und danach sind wir dann halt zum Rad gerannt und ich kenne da noch Situationen, wo Mitbewerber, also im Wettkampf, eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde brauchten, bis sie auf dem Rad waren, weil die so gezittert haben, dass sie ihren Helm nicht zubekommen haben oder das Rad nicht festhalten konnten. Mhm. So war das damals. Und es war ja auch damals nur eine Startwelle. Also da gab es entweder bist du vorne weggeschwommen oder am Rand gestartet oder hast du erstmal weglaufen lassen am Start, bist hinterher geschwommen. Mhm. Da gab es nicht dieses, wie heute, dass jeder da dieser Rolling Start oder diese. Und wir mussten ja früher sogar noch eine Marke drüben abgeben, am anderen Ufer eine Plastikmarke, die mussten wir mitschleppen und drüben als Beweis in einen Eimer legen, dass wir drüben waren. Das sind ja auch Sachen, die kann sich heute niemand mehr vorstellen. Da standen der Kampfrichter im Wasser mit einem Wassereimer oder mit einem Eimer und da musste die Marke da reinschmeißen. Mhm. Und wer die Marke nicht reingeschmissen hat oder verloren hat, wurde disqualifiziert. Mhm. Das ist... Es war auch so beim Leipziger Trainer früher übrigens so. Mhm,
schön.
Ja. Und Radfahren wurde ja früher noch unterschieden. Du hattest ein Rennrad oder ein Turnrad oder ein Minirad und da gab es immer Zeitgutschriften. Also fürs Turnrad und fürs Minirad hast du mehr Zeitbonifikation bekommen als fürs Rennrad.
Na? Ja, verstehe ich. Ja.
Nee? Du verstehst das nicht?
Naja, ich verstehe das Prinzip dahinter, ne? Dass man irgendwie alle teilhaben lässt.
Aber du weißt nicht, was die Leute dann daraus gemacht haben. Die Leute sind mit Rennrad eingecheckt, ja?
Ja.
Nein, die sind mit Minirad eingecheckt, sind mit Minirad aus der Wechselzone rausgefahren, ein Kilometer danach stand der Kumpel mit dem Rennrad. Jetzt kommt der Hammer. Ist aufs Rennrad gestiegen, ist die Rennstrecke beim Triathlon mit dem Rennrad gefahren, ein Kilometer vor der Wechselzone, hat er wieder aufs Mini. Auf mich. Ja, aber das gibt's heute nicht mehr. Solche. Das sind Sachen, die waren einzigartig halt. Ne? Das war ja damals so beim Leipziger Triathlon, dass es da noch Unterschiede gab. Gibt es ja heute nicht mehr. Heute sind es ja nur noch 10.000 Euro Hightech-Maschinen. Ja, aber das war eben interessant, ne? Sag ich mal so.
Wie wird's?
Aber du hast ja auch schon, ich habe ja auch damals dann meine Materialien dann immer mehr verfeinert. Ja. Wir haben unsere Fahrradrahmen zum Beispiel nach Berlin geschickt, ne? Zum Auseinandersägen. Mhm. Wo du heute keiner mehr machen. Du kaufst ein Fahrrad und schickst das hoch nach Berlin zum Zersägen.
Und warum?
Du musst dir denken, was ist mit denen los? Ja. Warum machen die das? Ja, weil die Berlin eine Firma war, die haben das Rad kompakter gebaut. Die haben den Hinterbau und den Vorderbau zusammengeschweißt. Mhm. So dass die Abstände zwischen Hinterrad und Vorderrad enger waren, damit du keine Windverwirbelung mehr hattest. Mhm. Und da haben die das Rad wieder zusammengeschweißt, haben das eloxiert oder eben mit Farbe dann frisch gemacht und haben das dann zurückgeschickt für ein paar Euro oder für ein paar D-Mark damals. Mhm. Und hast du dann eine Art Zeitfahrmaschine. Das kann man sich heute niemand mehr vorstellen.
Nee, vorstellen kann man sich's nicht. Und gleichzeitig zeigt es ja auch wieder, dass dort, wo Wettkampf und auch wo Material oder wo auch ja persönliche, ne, wo man irgendwie über Grenzen ausloten, wo man einfach oder wo man Grenzen verschiebt, einfach sich auch ein Stück weit Vorteile verschaffen möchte. Ne? Das ist ja nichts anderes als heute, nur sind die Möglichkeiten andere, da bin ich bei dir. Und deswegen ist es irgendwie trotzdem auch wieder schön zu sehen, so, ne, dass wir machen ja viel auch, oder wir reden ja viel über Psychologie und Persönlichkeit, und das ist ja auch so ein Teil. Ne? Sport fördert ja auch oder fordert dich heraus, mal über die eigenen Grenzen drüber hinauszutreten, drüber nachzudenken, wie kommst du weiter, ne? Wie kommst du raus aus deiner eigenen Komfortzone. Und dafür sind es eigentlich schöne Geschichten.
Aber wenn du das eben mit Leib und Seele machst, dann versuchst du auch täglich am Fahrrad was zu verbessern, was zu basteln. Das war ja früher eigentlich schwieriger.
Ja.
Aber eigentlich hattest du ja mehr selber damit zu tun, weil du hattest ja keinen Radladen.
Ja, ja.
Du hattest niemanden. Ne? Also wir haben ja auch früher zum Beispiel, ging das damals los, es gab ja den Rennlenker, schon immer wie bei der Tour de France.
Ja.
Aber wir haben dann halt versucht, uns weil im West haben die dann solche Aufleger gehabt, diese Zeitfahrbügel obendrauf. Ne?
Ja.
Und da haben wir halt dann damals aus der Schule die Stühle abgesägt, wo die Lehne dran war, und haben uns diesen Stahl oder diesen Alurahmen, der hinten an der Stuhllehne war, haben wir aufs Fahrrad dann irgendwie festgemacht. Als Zeitverlängerung.
Naja, es war sehr kreativ alles, ja. Sehr schön.
Ja, aber das sind eben Sachen gewesen, oder? Ich hatte einen, der bei uns heute noch hier Zeugwart ist, der Lothar Panzer, der auch noch ein Band hier in Leipzig hat, jetzt hier Panzerrohr, der hat eben damals mir einen DDR-Rennlenker umgebaut zum Scott-Lenker. Der war damals schon so professionell, dass er mir so einen Zeitverlänger dann gebaut hat, wie die es im Westen hatten. Ja, und oder dass eben die Sattelstütze kalt gebogen wurde nach vorne, damit wir Triathleten sitzen ja weiter vorne beim Zeitfahren, wie beim Straßenradsport. Ne? Mhm. Und da wurde einfach die Metallstütze kalt gebogen nach vorne, dass man, wer nach vorne kam, auf unseren Vorbau vorne drauf. Also ich sage dir, da gab es Sachen, die würdest du heute gar nicht mehr, oder die Räder würden beim Einchecken gar nicht mehr TÜV-mäßig durchkommen.
Ja, sehr schön. Schöne Geschichten, auf jeden Fall.
Ja, aber so hat das alles mal angefangen.
Ja. Ja, verstehe ich vollkommen. Oder wie gesagt, ich höre da auch super, super gerne zu, und bei 2-3 Bier, da könnte ich dir wahrscheinlich noch Stunden zuhören über die Geschichten und Floskeln von früher. Und gleichzeitig würde ich ganz gerne nochmal so zu meiner Geschichte rüberkommen und den Triathlon in Zwickau nochmal wieder hochholen. Jetzt bist du ja nach der Karriere tatsächlich auch recht bekannt geworden, dass du bei uns in der Region in Ostdeutschland sehr viele Events als Moderator, Sprecher etc. im Triathlon begleitest.
Das hat ja eine andere Ursache.
Das wollte ich gerade fragen. Wer oder was kam denn auf die Idee, den Andi Klaus zu fragen, Mensch, ich habe jetzt die Nase voll, erzähl hier mal durchs Mikro, was hier los ist. Oder erzähl uns gerne, wie es gekommen ist.
Es gab ja noch einen Wettkampf in Magdeburg.
Mhm.
Und das war ein Team-Triathlon. Das gab es ja früher nicht sonst. Aber es gab den ersten Team-Triathlon in Magdeburg.
Mhm.
Da wurde in der Elbischen Halle geschwommen und im Magdeburger Park Roter Horn wurde Rad gefahren und gelaufen. Und da wurden 30 bis 40 Teams gegeneinander mussten antreten. Mhm. Ne? Einer schwimmt, einer fährt Rad und einer läuft. Mhm. Ne? Und Voraussetzung war, es mussten alles Triathleten sein.
Ah ja. Mhm. Also keine Spezialisten außer sozusagen.
Mhm. Außer einer.
Mhm.
Es gab einen Dumm.
Mhm.
Der musste schwimmen, Rad fahren und laufen.
Mhm.
Gegen die ganzen Teams.
Mhm.
Und das war ich.
Das warst du. Sehr gut.
Dann extra mich als Ikone rausgepickt, als DDR-Meister. Wer schlägt mich im Dreierteam?
Welches Team? Hm.
So, und am Ende von den 32 Teams bin ich Zweiter geworden.
Okay.
Aber als One-Man.
Ja. Aber es gab ein Team, was es geschafft hat, sozusagen. Ja,
die hatten aber einen Spezialisten mit eingefügt, einen Spezialisten in Sachen Radfahren.
Okay.
Egal. So. Gute Geschichte. Jetzt komme ich dazu, wie bin ich denn überhaupt dann zum Sprecher gekommen? Und das war die Sache. Es gab in Leipzig auch einen Triathlon. am Schwimmstadion, was jetzt nicht mehr da ist, wo jetzt hier die Parkplätze sind, hinter der Leipzig Arena. Mhm. Und da gab es einen Walter Hagen Cup. Das war auch ein Staffelwettkampf, Schwimmrad von Laufen, wo jeder einen was macht. Und da hatte mich dann irgendwann der eine Moderator, der das mal gemacht hat, war ein Leipziger Triathlet, Guido Baschleben, mich mal gefragt, Andi, du musst ja nicht immer gewinnen, du kannst auch mal das Mikrofon nehmen. Wäre vielleicht ganz gut auch für die anderen. Und da habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich das mal. Und da bin ich dadurch ans Mikro gekommen, weil er nicht konnte an dem Tag. Mhm. Da bin ich also quasi zurückgetreten vom Sport schon und bin ans Mikro gekommen. Und dadurch ist aus der einen Moderation sind dann zwei geworden und irgendwann vier und hat sich das immer mehr verdoppelt.
Weil du es aber immer noch mit Passion auch begleitest, nicht nur als Athlet, sondern sozusagen auch als Zuschauer und als Fan ja eigentlich auch schon der Sportart, oder?
Naja, und dadurch bin ich als Sprecher immer noch in der Szene drinne.
Ja.
Und dadurch ist es halt so gekommen, dass ich halt dann, sag mal, gut, in der Sprecherszene gibt es ja auch gewisses Ranking und gewisses Battle und alles Mögliche.
Ist das so, ja? Ist das so, dass die sich da auch so ein bisschen herausfordern?
Ja, klar. Jeder will ja auch seine schönsten Events moderieren und ist ja nicht so, dass immer I love you unter den Sprechern ist. Ist
okay.
Ja auch Quatsch.
Okay.
Ja, und das ist ja genauso wie moderierst du die Fernsehschau oder Show oder eben nicht oder keine Ahnung oder das und das. Ja, und dadurch bin ich halt in die Szene reingerutscht als nicht gelernter Sprecher. Genauso wie beim Triathlon. Dasselbe Update. Geht wieder von vorne los.
Ja.
Anti ist irgendwo dabei, hat keine Ahnung. Und da habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht. Ich habe einen Sprachfehler.
Mhm.
Ja, und da habe ich halt dann gesagt, gut, einmal mache ich das ja. Und aus dem einmal ist halt dann zwei, dreimal, viermal, sechsmal geworden und bis zu 40 Mal im Jahr. Mhm. So, und der limitierte Faktor, dass ich das dann nicht mehr dann geschafft habe, mit Leistung noch zu überzeugen, weil dann doch die Defekte am Körper zu groß waren.
Ja.
Bei Triathlon ist auch Raubbau am Körper irgendwann.
Das Los des Leistungssportes, das ist nicht nur im Triathlon so, Andi, das kann ich dir.
Nein, wenn du es in der Spitze machst, dann sag ich mal so, Erfolgssport kannst du das machen, bis du umfällst, aber geht das nicht ewig.
Ja.
Ja, auch wenn ich es immer locker gesehen habe, aber es ist am Ende doch vom Körper. Das ist so wie Formel 1 halt, ne?
Ja.
Also du bist immer am Limit.
Wie du schon sagst, Trauber am Körper so, am Ende, ja.
Irgendwann habe ich gesagt, wenn auf der Trainingsstrecke höre ich auf.
Mhm.
Das war so mein Credo, wenn ich länger brauche, mich zu regenerieren, als zu trainieren, höre ich auf.
Mhm.
Und das war dann so.
Das verstehe ich auch und das hört man auch immer mal wieder, ja.
Ich habe dann ja immer noch mal versucht, wieder historisch, wo ich wieder mit am Start stand. Und irgendwann sagst du dann, nee, das musst du jetzt nicht mehr antun, weil das bist du nicht mehr selber.
Ja, du kennst dich ja auch selber anders. Deswegen ist es ganz schwer, da selber wieder einen Schritt zurückzuwählen. Ja.
Unabhängig davon, ich habe jetzt losgelassen, deswegen auch deine Frage, wie das ist dann nach der Karriere oder so. Ja, da muss jeder mit selber dann klarkommen. Ne? Entweder wirst du asozial, sag ich mal, viele haben ja das nicht geschafft, weil du immer nur gewonnen hast, dann sich in den Volkssportbereich zurückzustellen.
Stimmt.
Oder machen einen völlig anderen Job. Oder ja, aber ich wollte immer noch mit dem Sport irgendwie verbunden bleiben. Und da war eben dann durch die Moderation dann das Fenster Nummer 2 dann geöffnet.
Mhm.
Mehr oder weniger. So, und damit bin ich ja mit allen immer noch in Verbindung geblieben. Aber das ist auch jetzt schon 20 Jahre her oder so, ne?
Ja, aber das, also wenn man das so sieht, gut, jetzt könnte man sagen, die Karriere 20 Jahre, die Moderation 20 Jahre, was kommt in den nächsten 20 Jahren? Was muss man dir in die Hand drücken, dass du die nächste Herausforderung annimmst?
Nichts, ja, ich will nur noch meine Ruhe haben. Ich will nur noch meine Ruhe haben. Ist ja auch nicht so, dass ich damals auch mal so viel verdient habe wie jetzt ein westdeutscher Profi-Triathlet. Das war ja auch so genauso zu DDR-Zeiten oder da gab es ja nichts, da gab es ja mal eine Blumenvase, ein Skatblatt, was benutzt war oder. Oder ein Dankeschön oder ein, was ich schon mal gewonnen habe, war auch mal ein Bündel Brikett in der Lausitz, wo du nicht weißt, wie du es hinkriegst. Ja, du hast ja ganz harte Sachen gewonnen. Ist egal, es geht ja auch nicht mehr darum, aber heutzutage ist alles mehr finanziell unterlegt.
Ja.
Du hast mehr Aufwendung, es ist alles teurer geworden, es muss sich ja wieder rekapitulieren.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und das Problem hatten wir früher nicht. Es war auch teuer irgendwo, aber es war noch, sag mal, amortisierbar durch normales Leben.
Ja.
Aber heute, bei dem ganzen Hightech, was du alles brauchst, jetzt war ja hier beim Jonas Schomburg irgendwie in Frankfurt der Aufsatz abgebrochen. Und eine Woche später startet er in Rot jetzt bei der Challenge. Und da hat die Reparatur 8.000 Euro gekostet. Was sagst du dazu?
Naja, es kann sich ja bloß lohnen. Oder andersrum, du kannst es ja noch machen, wenn es sich irgendwie so ein bisschen...
da ist es hingegangen jetzt. Ja, also der Sport ist völlig nach oben offen, exorbitant. Die gehen in den Windkanal, die gehen sonst wo. Die haben 1.000 Trainer, die haben Berater. Und ja, ist so. Du kommst nicht mehr anders oben an.
Ja.
Das war früher eben nicht so. Und das war vielleicht doch auch eine schönere Zeit. Ja. Weil... Rico Bogen muss jetzt immer alkoholfreies Erdinger trinken, weil er den Sponsorvertrag hat. Hm. Der hat früher nie Erdinger alkoholfrei getrunken. Ja, lache ich mich tot. Ja. Ja, aber es ist so. Hm. Ja. Aber weil du in diesem Zirkus drin bist.
Ja, das ist auch, das ist natürlich auch ein Teil vom Sport, ne? Brot und Spiele.
Ja. Das ist... Ich habe früher noch selber Sponsorverträge abgelehnt, die ich nicht wollte. Da haben die mich gefragt, ist der bescheuert?
Aber Andi, früher gab es noch kein alkoholfreies Bier.
Nee, das gab es gar nicht. Das ist auch egal. Ich meine, wir waren ja früher, sag mal, auch nicht allzu langsam.
Ja.
Das sagt ja auch Lothar Leder noch und alle anderen, die mit mir groß geworden sind und so. Der war noch ein bisschen jünger noch als ich. Aber trotzdem, wir haben noch unsere Leistung gebracht. Aber wir hatten halt nicht die Hightech-Maschinen wie heute.
Ja,
ja und... auch das Trainingsniveau nicht. Also wir hatten schon ein Trainingsniveau, aber es war alles anders. Aber trotzdem hatten wir noch mehr Freiheit individuell. Heute bist du ja in so einem anderen Kasten drin, wo du da funktionieren musst. Dann
genau, du kannst dir auch nichts mehr erlauben. Ne? Es ist alles durchgetaktet und du musst funktionieren.
Ich war ja auch der erste DDR-Triathlet, der einen Manager hatte. Ich hatte ja mal zeitweise sogar einen Manager. Der war aber nicht vom Triathlon, der war von der Leichtathletik aus Schmölden. Und der wollte mit mir Haufen Kohle verdienen. Das war ja auch sehr unangenehm, weil der hat dann über mich bestimmt, wo ich starte.
Ah ja,
Und ich konnte nicht mal bestimmen, wo ich starten will. Ja, und da habe ich das schon, das ist ja wie beim Fußball oder so. Da bestimmt dann ein fremder Mensch, der die Sportart nicht macht, die du machst, über dich. Weil dann geht's um Geld, Sponsorverträge und tralala und Einschaltquoten. Ja, aber dann habe ich das damals alles schon gemerkt und das hat mich alles ein bisschen hart gemacht. Und das macht mich heute auch relativ glücklich, weil ich viele Sachen, sag mal, im Kern sehe.
Ja, selbst sehr selbstbestimmt und aber auch sehr
selbstreflektiert.
Absolut, bin. Auch das, ja.
Ja.
Und auch so einen großen Drang nach Selbstherausforderungen hast, ne? Also irgendwie auch, wenn, das ist das, was ich so ein bisschen mitbekomme, raushöre. Wenn du dir was im Kopf setzt oder so, dann auch ausprobieren und das will ich jetzt ausprobieren, also ja, so Selbstherausforderungen. Ja,
ja dann stehe ich tausendfach dahinter und dann machst du das auch.
Ja, genau.
So, und da gibt es keine Abstriche oder irgendwas, dann wird das hundertprozentig versucht umzusetzen. Und früher, wie gesagt, habe ich das immer aus den westdeutschen Journalen, aus dem Triathlon-Magazin und aus den ganzen Berichterstattungen mir rausgezogen, wie man da trainiert und alles und durch mein Sportstudium. Und da habe ich immer auch herausgefunden, dass eben der goldene Weg steht nicht im Buch.
Ja.
So ein guter Satz. Der goldene Weg steht nicht im Buch.
Das hat sich auf jeden Fall noch nicht geändert zu früher.
Und jeder Triathlet braucht einen eigenen Trainingsplan. Das ist auch ein Satz von mir, den ich herausgefunden habe, weil ich hatte manchmal 12 Leute in meiner Truppe mit drin und das, was ich trainiert habe mit meinem Bruder, war nicht gut für andere. Die waren danach klinisch tot oder das hat ihnen nichts gebracht, keine Ahnung. Jeder muss anders trainieren, weil jeder ist ein anderer Mensch.
Spannend, ja, schön.
Ja, das ist sehr spannend, weil meistens wird ja für alles gleiche Trainingsprogramm gemacht.
Ja.
In der Jugend schon so, ich meine im Aufbautraining. Aber trotzdem ist das nicht unbedingt erfolgsführend, sag ich mal. Jeder hat seine eigene Philosophie. Jeder hat auch einen anderen Charakter, eine andere Psyche. Und das musst du alles mit ein. Aber das ist so interessant eigentlich auch. Aber da brauchst du eben auch einen guten Trainer, der das weiß. Und deswegen sind ja viele Trainer auch der Partner von der Trainer, von der Sportlerin oder umgedreht.
Ja, ich hätte jetzt eher gesagt, weil man einfach zu viel Zeit miteinander verbringt, dann macht das Sinn, den anderen Teil des Lebens auch noch mit zu verbringen.
Bei der Ostdeutschen Marathonläuferin Katrin Dörre-Heinisch, die ist da mit ihrem Trainer jetzt noch verheiratet. Und jetzt die Tochter ist eine große Marathonläuferin in Deutschland. Mhm. Die ist jetzt zwar schwanger, aber ist egal. Mhm. Oder jetzt die Tennisspielerin hier Siegesmund, ihr kennt vielleicht kaum einer, außer Steffi Graf, die ist jetzt auch mit ihrem Trainer zusammen. Mhm. Und die schlägt das hier fast das Sabalenka.
Ja, ich habe es gesehen.
Genau, ja, siehst du? Siehst du? Und das gab es auch schon zu Ostzeiten. Das war dann auch beim Kugelstoßen manchmal so und bei anderen Sportarten. Dass wenn du so oft miteinander verbringst und in den Menschen hineinhörst, bist du auf eben auch mit dem dann liiert. Weil wenn du jemanden groß kriegen willst, den musst du fast 24 Stunden betreuen. Mhm. Da gehört ja nicht nur Training dazu, sondern auch Regeneration. Das ist ja das, was viele auch verkennen. Zum Beispiel der Robert Förster wurde ja immer trainiert von Professor Junger, ne? Mhm. Der Radsportpapst von Leipzig, der jetzt auch Felix Groß trainiert. Mhm. Und bei dem war ich ja früher auch, weil ich habe bei dem meine Diplomarbeit geschrieben in Sachen Ausdauer, Sport und Triathlon. Mhm. Der war mein Mentor. Und der hat mir einen Satz gesagt, Andi. Mut, habe Mut zur Pause. Ja, wenn ich das irgendwelchen Volkssportleuten hier sage, die lachen mich aus. Mhm. Ich sage, warum? Sagt er, ja, nur in der Pause wirst du schneller. Da sag ich, gut, jetzt mal, dann mache ich nur noch Pause.
Ja.
Aber verstehst du,
natürlich,
wie geil das ist?
Ja.
Wie das alles zusammenhängt, das Rädchen, wie im Schweizer Uhrwerk. Ja, und wenn du da ein Zahn falsch stellst, funktioniert das schon nicht mehr.
Kannst's.
100.000%. Und ich habe das damals schon durchschaut. Ich hab ein Leichtathletikbuch gelesen von Bauersfeld. Ich habe durch mein Sportstudium versucht, irgendwo was herauszufinden, habe aber festgestellt, das ist alles so allgemein geschrieben. Das ist für dich nicht hundertprozentig, das passt nicht hundertprozentig zu mir. Ich habe eben auch gewisse körperliche Defekte, da hat ja jeder, ne?
Ja, ja.
So, und das Training, was da immer steht, das ist für einen Menschen, der niemals Schmerzen hat. Ja, und das musst du auch mit einfügen als Trainer. Du musst wissen hier, wenn ich jetzt an Martin Schulz denke, jetzt zum Beispiel, jetzt hat er hier seine Challenge gemacht und alles mögliche. Du musst jeden Menschen musst du anders sehen und du kannst das nicht dasselbe Trainingsprogramm auf jeden übertragen. Ich komme halt vom Schwimmen. Ich habe keine Muskeln fürs Laufen. Mhm. So ist es. Ist so.
Ja, ja.
Ich habe auch keine Muskeln fürs Bodenturnen. So, also muss ich das irgendwie reduziert machen, muss aber meine Stärken weiter ausbauen.
Mhm.
Aber ich kann nicht Sachen machen, für die ich nicht geeignet bin. Aber finde mal so einen Trainer, der dich so gut kennt.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch so eines unserer Ziele, ne? Dass wir halt genau dafür sensibilisieren, das so individuell zu betrachten und aber trotzdem auch die Wahrnehmung zu behalten des Trainers, in welche Richtung braucht das der Athlet, ne? Weil das ist ja das, was ich glaube ich auch so ein bisschen raushöre bei dir. Manchmal fehlt ja auch einfach der externe Impuls eines Trainers, der sagt, komm, wir machen es heute nicht so, wir machen es heute anders, um wieder einen Schritt weiterzukommen, ne? So im Trainingsprozess, im Entwicklungsprozess etc.
Genau.
Diese Balance zwischen individuell fördern, aber irgendwie trotzdem auch mal sagen, nee, wir machen es heute anders, ne? Wir machen es heute, wie ich sage.
Genau.
So, das ist ja auch sehr spannend, ja.
Ja, aber da brauchst du einen engen Austausch mit dem Sportler als Trainer, zwischen Trainer und Sportler. Absolut. Brauchst du ein ganz enges Verhältnis. Ja, wenn das nicht so eng ist, dann ist das alles nur oberflächlich.
Ja.
Und da geht auch viel Training, geht da quasi in den Bach runter, weil das nicht ankommt bei dem Athleten. Weil der das rein körperlich nicht umsetzen kann oder auch mental.
Ja.
Und es gibt ja zwei Sachen im Wettkampf. Einmal das Körperliche, die Physis und die Psyche. Und jetzt frag mich nicht, was wichtiger ist.
Nee.
Ich sage immer mal so, je länger der Wettkampf, umso wichtiger ist die Psyche.
Mhm.
Weil Ironman wurde auch viel durch den Kopf entschieden.
Ja. Ich habe da mal so einen Satz von, ich glaube Sebastian Kienle war es, gelesen. Das Schwierigste am Ironman ist halt einfach, dass du 8-mal stirbst, so ungefähr. Ne? Also du bist 8-mal komplett im Tal und da geht es gar nicht darum, dass du aufhören willst. Du willst auf jeden Fall aufhören.
Ja,
aber
deswegen habe ich das ja nicht gemacht.
Genau.
Deswegen habe ich das früher nicht gemacht. A, gab es das nicht zu meiner Zeit früher. Und B,
aber
war ich, wenn ich einmal gestorben bin, dann war ich wirklich tot.
Okay, alles klar. Gut, das wollte ich gerade fragen, aber das würdest du doch bestimmt trotzdem mal erlebt haben, so ein Teil. Aber okay, schön, spannend. Super.
Ja, aber er musste auch der Typ sein, zu sterben. Also, ja. Meine, wer will denn schon achtmal sterben? Das hat der Mike Pesol nicht geschafft. Der hat kein Ironman geschafft, richtig. Der ist auch einmal gestorben und hat gesagt, nie wieder. Mhm. Andere, wie Martin Schulz, wird auch, glaube ich, nie wieder Ironman machen. Mhm. Und andere, die können das aber. Mhm. Die sterben 10 Tote und stehen wieder offen. Und
laufen trotzdem noch weiter, genau, ja. Spannend.
Richtig, richtig. Ja. Und das ist aber nicht trainierbar, das ist einfach Typensache.
Ja, der Sommer ist in vollem Gange. Die Temperaturen sind schon wieder mehr als überdurchschnittlich hoch. Und der August kommt erst noch. Puh, das schreit doch nach Urlaub, oder was meinst du? Wir bei Spomind haben auf jeden Fall entschieden, für den August eine Podcast-Pause einzulegen. Bedeutet, wir werden am 31. Juli mit unserer Jubiläumsfolge 100 erscheinen und danach einen Monat pausieren. In der Folge 100 werden wir übrigens schon einiges über unser neues Konzept und über unsere Vorhaben ab Folge 101 verkünden. Und mit dieser starten wir dann wie gewohnt am Donnerstag, nicht den 4. September. In dem Sinne wünschen wir jetzt schon einmal allen einen schönen Sommer. Bleibt sportlich, aber passt bei der Hitze auf euch auf.
Haben wir jetzt schon eine halbe Stunde geschafft?
Ja, das haben wir auf jeden Fall. Und ich würde ganz gerne nochmal so ein bisschen unser Gespräch so ein bisschen rund machen bei dem Thema Karriereende, Karriereübergang. Ich finde es super spannend, was du mir jetzt quasi so ein bisschen erzählt hast, so aus deiner Zeit und auch, wie man das so gestalten kann. Und eine Frage ist aber trotzdem noch, die hängt so ein bisschen bei mir noch im Kopf drinne, die ich dir gerne stellen würde, so ein bisschen als Abschlussfrage. Wofür bist du im Großen und Ganzen jetzt vielleicht auch mit ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel, bist du dankbar und was würdest du so vielleicht wieder machen, was würdest du vielleicht nicht mehr so machen? So jetzt mit der Zeitbrille quasi aufgesetzt, auf die Karriere betrachtet oder vielleicht auch generell auf den Sport betrachtet, auf Triathlon.
Also ich hätte gerne Triathlon schon eher angefangen. Ich war damals schon fast 7 Jahre zu alt, um das jetzt professionell und auch wirtschaftlich so zu machen, dass ich damit auch Geld verdienen kann. Mhm. Ich hätte damals auch gerne schon einen Triathlon-Trainer gehabt, aber dann hätte ich die Erlebnisse nicht gehabt,
ja.
Die autodidaktischen Erlebnisse, die mich jetzt prägen.
Mhm.
So, und durch den Sport, muss ich sagen, bin ich dankbar, dass ich weiter drinnen bin in der Sportszene. Nicht mehr als Sportler, sondern als Moderator und als Organisator.
Mhm.
Das hätte ich ohne die sportliche Vorgeschichte auch nicht gehabt. Null.
Ja, das ist ja auch wieder ein schönes Zeichen, schöne Antwort auf, was uns der Sport noch neben diesen ganzen anderen Erlebnissen, was uns der Sport
bringt
halt
uns
alles
hinten
gibt.
Raus, ja. So viel Individuelles mehr, ohne dass du unbedingt jetzt auf ein Kreuzfahrtschiff fahren musst. Klingt das bitte kurz gesprungen, aber gleich verstehst du, was ich meine.
Ja.
Du musst dein Erlebnis innerlich für dich, um glücklich zu sein, brauchst du keine extreme teure Urlaubsfahrt nach Monaco und sonst wohin, sondern du hast das in dir drinne, die ganzen Erlebnisse.
Ja.
Und das ist unbezahlbar und das nimmt ja keiner, wenn du glücklich warst in der Zeit, was du gemacht hast.
Andi, ein schöneres Schlusswort kann ich hier mir nicht ausdenken. Deswegen würde ich das tatsächlich so nutzen und mich nochmal bedanken bei dir für deine Zeit und für das unfassbar amüsante Gespräch.
Das ist das, was der Sport einem am Ende ins Herz bringt. Das ist mit Geld nicht aufzuwiegen. Oder Freunde kennenlernen, ne? Das ist genau dasselbe.
Ja.
Naja. Ich danke dir, Phil.
Ich danke dir für deine ganzen Geschichten und für die Teilhabe uns da draußen oder alle da draußen.
Ist ja nur ein Bruchteil, da könnten wir ja noch 3 Stunden länger.
Wahrscheinlich schon, ja. Wahrscheinlich schon, das höre ich auf jeden Fall auch raus.
Aber es muss ja auch für andere noch nachvollziehbar sein.
Ja, genau. Beziehungsweise es ist ja, das Ziel war ja auch so ein kleines bisschen das Thema, mal so Karriere zu betrachten, Karriereende zu betrachten. Und da finde ich, haben wir so
die Verbindung der verschiedenen.
Genau, Phasen, ne? Lebensphasen. Und da haben wir einen sehr, sehr schönen Eindruck bekommen. Deswegen bin ich dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin dankbar für alle, die jetzt mit zugehört haben und wünsche euch quasi noch ein entspannten Restabend. Ich wünsche dir noch einen entspannten Restabend in deinem Garten. Es sah sehr schön aus. Und wahrscheinlich bis zum nächsten Mal, Andi. Ja, danke dir.
Spaß frei. Ja.
Wir hoffen, euch heute wieder einen spannenden Einblick in die Welt des Sports gegeben zu haben. Für uns bei SpoMind ist Sport auch unmittelbare Persönlichkeitsentwicklung. Und wir glauben, dass auf dieser im Training und Coaching, insbesondere bei jungen Athleten und Athletinnen, ein besonderes Augenmerk und ein Fokus liegen sollte. Wenn auch du dich in diesem Bereich weiterentwickeln möchtest, dann schau doch gern einmal bei www.spomind.de vorbei und informier dich über aktuelle Themen, Seminare und Termine bei uns. Egal, wo du diesen Podcast hörst, du findest auf einer Extra-Seite unsere Shownotes mit klickbaren Links zu unseren Kontaktkanälen sowie weiteren Informationen zu unseren Gästen. Für mehr spannenden Input bleibe gerne bei unserem Podcast am Ball. Abonniere uns in der Podcast-App deiner Wahl. Schick uns gerne dein Feedback, deine Anregungen, deine Wünsche. Wir freuen uns über jede Meldung von euch und werden diese entsprechend berücksichtigen. In diesem Sinne, lass uns doch gemeinsam wachsen und die Zukunft des Sportes innovativer und gleichzeitig menschlicher gestalten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Stärke beginnt bei uns im Kopf.
Free audio post-production by Alphonic.com.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.